Ja, wir grüßen uns zur zweiten Stunde. Ich trage schon lange ein Bibelwort auf dem Herzen und das hat auch was damit zu tun, wie ich selber den Herrn Jesus kennengelernt habe. Und ich will euch das mal kurz erzählen. Ihr kennt ja nebenan hier dieses Wohnhaus, wo meine Eltern gewohnt haben als Hauseltern. Und darüber die Räume, quasi am Ausgang darüber, das war der Raum, wo früher vor 50 Jahren der Jungscha-Raum war, wo wir uns trafen in der Jungscha. Jungscha kann man sich so vorstellen wie Pfadfinder. Man trifft sich, um Lieder zu singen, um gemeinsam zu beten, um Spiele zu machen, um Schnitzeljagd zu machen, Feuer, Freizeiten. Wunderbare Zeit, die wir mit Gott und mit unserem Jungscha-Leiter erleben durften. Ja, ich hier in Refrath geboren, als Kind in dem Haus groß geworden, um die Gemeinde herum. Der Papa war Hausvater hier im Haus. Jeden Samstag waren wir draußen, Rasen mähen, Ränder rupfen als Kinder, alles schön sauber machen. Und irgendwie dachte ich so in Bezug auf mein Leben, ja, Raimund, du bist mit dabei, du gehst in die Jungscha, du gehst in die Sonntagsschule, später in die Jugend, aber da war ich noch nicht. Deine Eltern sind Hauseltern. Du liebst das, was du hörst von Gott, aus Gottes Wort. Und ich sag mal so, ich glaubte an Gott, ich glaubte an Jesus Christus, das war gar keine Frage, das hinterzufragen. Ich wusste, dass Gottes Wort die Bibel ist. Und krass, da war so eine Jungscha-Stunde und da sagte dieser Jungscha-Leiter: Kinder, ihr kommt jetzt hier zur Jungscha, ihr könnt regelmäßig zur Jungscha kommen, ihr könnt regelmäßig in die Sonntagsschule gehen. Eure Eltern kennen den Herrn Jesus, folgen dem Herrn Jesus nach. Und dennoch kann es sein, dass ihr keine Kinder Gottes seid. Da musste ich so schlucken und war auf einmal total hellhörig und habe gedacht, das ist ja so, als würde der Jungscha-Leiter von mir sprechen. Ich habe dann hinterher verstanden, dass es Gott war, der zu mir sprach und der mir nachging und der einfach wollte, dass ich ihn finde und ihn auch annehme. Und dann wurde in dieser Stunde so klar erklärt, diese Stellvertretung Jesu Christi, dass er ans Kreuz ging, stellvertretend für meine Schuld und Sünde. Er als Gottes Sohn, nie eine Sünde getan. Gott sagt, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und dass Jesus Christus, der nie eine Sünde getan hat, gesagt hat: Vater, ich will gehen, ich will stellvertretend für die Menschen sterben, damit jeder die Möglichkeit hat. Das ist ganz wichtig. Jeder hat die Möglichkeit, diese Vergebung in Anspruch zu nehmen. Dadurch, dass der Jesus das getan hat, ist nicht automatisch jeder Kind Gottes, aber jeder hat die Möglichkeit. Der Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich habe das als Kind begriffen, dass ich gesagt habe: Boah, du dachtest immer, du bist Kind Gottes, aber diese persönliche Entscheidung, diese Hinwendung zu Jesus Christus, dass ich meine Sünden ihm bringe und ihm Danke sage: Herr Jesus, dass du für meine Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben bist, das habe ich noch gar nicht gemacht und ich will das tun. Ich will meine Sünde loswerden. Ich will Kind Gottes werden. Und da weiß ich, ich konnte nicht abwarten, weil ich das so auf dem Herzen habe, dass die Stunde endlich zu Ende geht. Ich habe in der Stunde gedacht: Mann, wann geht denn die Stunde endlich zu Ende? Ich will mein Leben dem Herrn Jesus geben. Und dann war die Stunde zu Ende und ich bin da oben von diesem Raum, Jungscher Raum, die Treppe runtergerannt, hab geklopft an der Tür bei meiner Mutter, bin unter dem Rock her, Treppe hochgerannt in mein Zimmerchen, hab mich vor mein Bett gekniet und hab dem Herrn Jesus meine Sünden gebracht und hab ihn um Vergebung meiner Sünden gebeten. Das war eine Last, die einfach abgefallen ist. Und dieses Wissen, ich habe Frieden mit Gott, ich habe Vergebung meiner Sünde und ich darf jetzt Kind Gottes sein. Wunderbar, wunderbar. Und mir lag da eine Geschichte so auf dem Herzen, wo ich gemerkt habe, da geht Gott einem Menschen so nach, so liebevoll, mit so einem Riesenaufwand, holt einen Jünger, der in einem ganz gesegneten Dienst war, aus diesem Dienst heraus, um zu diesem einzelnen Menschen zu gehen. Ja, und diese Geschichte aus Gottes Wort, die wollen wir uns mal anschauen. Ich habe hier ein paar Zettel mir gemacht, überwiegend mit Bibelstellen, damit ich nicht so viel blättern muss. Und ich möchte mal anfangen, also um vielleicht so ein bisschen Struktur reinzubringen für das, was vor uns steht. Es gibt einen Jünger, einen Mann Gottes, den Gott beauftragt, der Geist Gottes beauftragt, einem Menschen die Botschaft von Jesus Christus zu bringen. Und es gibt einen Menschen, da werden wir gleich staunen, wie gottesfürchtig er war. Wie sein ganzes Herz eigentlich dem Volk der Juden und dem Gottesdienst gegenüber offen war, auch mit finanziellen Gaben, der, wie die Bibel sagt, beständig im Gebet war und dennoch kannte er die frohe Botschaft von Jesus Christus nicht. Und deswegen hat Gott gesagt, ich möchte, dass dieser Mann, der sucht und der gottesfürchtig lebt, diese frohe Botschaft von mir hört und erfährt. Und er wendet sehr viel dafür auf. Also wir wollen uns erstmal diesen Jünger anschauen, diesen Apostel, und das ist der Petrus, den kennen wir. Was hat der Petrus alles so mitbekommen? Und ich möchte gerne mal aus Markus 16 mit uns vorlesen. Verse 15 und 16. Markus 16, Vers 15 und 16. Dem Herrn Jesus war es wichtig, in dem Wissen, er wird bald in den Himmel fahren, den Jüngern zu sagen, was er von ihnen wünscht, was sein Plan ist für diese Jünger, für diese Welt. Und da lesen wir, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Da merken wir auch diese Ernsthaftigkeit dieser Entscheidung Und in der Bibel steht, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott geht auch jedem Einzelnen nach. Gott geht jedem Einzelnen nach und gibt ihm die Chance, ihn zu erkennen. Gott sagt, allein in der Natur können wir Gott erkennen. Und Menschen, die nie von Gott und Jesus Christus hören, nie die Bibel in der Hand hatten, sie können allein an dem erschaffenen Gott erkennen und Gott Ehre und Dank darbringen. Wunderbar. Gott redet durch unser Gewissen. Gott redet durch Lebensumstände. In der Bibel finden wir einen Satz, durch bitteres Leid ward mir das Heil. Manchmal lässt Gott Dinge zu in unserem Leben, wo wir merken, in dieser notvollen Situation, da fing ich an, nach Gott zu rufen, nach ihm zu schreien. Und Gott hat geholfen, Gott hat gesegnet, wunderbar. Also, der Petrus, um den es geht, der bekommt diesen Auftrag von seinem Herrn und Heiland Jesus Christus, geh hin in die ganze Welt und predige das Evangelium. Wunderbar, das war sein Auftrag. Und aus dem Missionsbefehl, wir wollen ihn jetzt nicht aufschlagen, ich habe es mir hier aufgeschrieben, da sagt der Jesus seinen Jüngern, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Krass, ganz neu, auch für Petrus als Jude, der geprägt war vom Gesetz und vom Alten Testament, der wusste, Israel ist das auserwählte Volk Gottes. Was war das? Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, auch die Heiden, auch die Nichtjuden? Indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geist und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch gegeben habe. Und siehe, sagt jetzt Jesus Christus in dem Wissen, er geht in den Himmel, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wunderbar. Der Petrus war vorbereitet für den Dienst, in den der Herr Jesus ihn gestellt hat. Braucht ihr auch nicht aufschlagen. Ich habe mir die Bibelverse aufgeschrieben. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt passt mal auf. Da, wo die erste Gemeinde Jesu Christi entstand in Jerusalem nach der Predigt der Jünger zu Pfingsten, wo viele tausend Menschen Gott die Augen geöffnet hat und sie sich zu Jesus Christus bekehrten und Kinder Gottes wurden. Und dann steht ihr, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, da waren sie gerade alle. Und das ist jetzt wie so ein Kreis, der sich erweitert, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa. Judäa ist uns klar. Judäa ist dieser Landstrich in Israel, nahe bei Jerusalem, Judäa. Und Samaria. Samaria, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Die Juden und die Samariter, die hatten ein nicht so gutes Verhältnis. Sie mieden sich in der Regel. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also jetzt mal alles zusammengefasst, ganz einfach. Der große Plan Gottes war, dass ausgehend von dem Ort, wo er starb und sein Leben ließ in Jerusalem, ausgehend von der ersten Gemeinde Gottes, es so sein darf, dass die frohe Botschaft, das Evangelium, das, was der Jesus getan hat, hinausgeht, Jerusalem, Judäa und Samaria und in die ganze Welt. Und das ist der Plan Gottes, dass jeder Mensch seine frohe Botschaft erfährt. Und nochmal zurück, ich durfte als 11-Jähriger das erleben und erfahren. Und ich weiß jetzt, ich bin 59 Jahre, diese 48 Jahre fest in meinem Herzen, das war der Moment, wo ich Jesus Christus finden durfte. Wunderbar. Der hat mein Leben so verändert. Weißt du um so ein Ereignis? Das ist die Frage, die wirklich im Raum steht. Und es geht um eine Ewigkeit. Weißt du um einen Zeitpunkt, wo du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, ihn um Vergebung deiner persönlichen Schuld gebeten hast und ihm gesagt hat, Jesus Christus, du bist am Kreuz auf Golgatha für meine Sünden gestorben, stellvertretend, du hättest nicht sterben brauchen und du bist diesen Weg gegangen zur Ehre Gottes und aus Liebe zu mir und nimmst das persönlich für dich in Anspruch. Die Bibel macht es eigentlich so einfach, dass ein kleines Kind, das genug Verstand hat, das begreifen kann, und ein alter Greis, das verstehen kann, indem er sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. So einfach ist es. Und dieser Glaube kommt zum Ausdruck, indem ich sage, Herr Jesus, du bist Stellvertreter, du bist für mich gestorben und ich vertraue dir mein Leben an. Und ich sage dir, ob gute oder schwere Zeiten, das ist eine Geborgenheit und das ist ein Friede und das ist ein Herrschaftswechsel hin zu Gott, hin zu Jesus Christus. Und du darfst aus dieser Gnade und Vergebung leben. Das ist ein Geschenk, das Gott jedem anbietet. Und noch eine Bibelstelle zu dieser langen Einleitung. Ich merke das gerade selber, aber ich wusste auch nicht, was ich sagen würde. Aus Johannes 3, Vers 16, der das nochmal so wunderbar abrundet, alles das, was wir gehört haben, da zeigt Gott die Liebe zu der Welt. Und wenn hier Welt steht, dann ist wirklich jeder einzelne Mensch, der auf dieser Erde lebt, gemeint. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ich lese nochmal, weil es zu schön ist, um wahr zu sein. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jetzt zu der Geschichte. Ich habe euch gesagt, es geht um Petrus und wir können mal Apostelgeschichte aufschlagen. Apostelgeschichte 9. Neben dem, was wir eben von Petrus gehört haben, was die Aufgaben war, um die sein Herr Jesus Christus ihn gebeten hat, auch ganz persönlich, wir wissen um dieses Gespräch, nachdem er den Herrn Jesus verleugnet hat, dass der Jesus in liebevoller Weise ihm klar gemacht hat, ich wünsche mir, weil du mich so lieb hast, dass du dich um Menschen kümmerst, die dich noch nicht kennen und ihnen nachgehst und ihnen die Liebe Jesu Christi und die Liebe Gottes vorstellt. Und wir lesen in Gottes Wort, dass der Jesus seine Jünger fragt, und er stellt ihnen eine ganz interessante Frage: Was sagt ihr, meine Jünger, wer ich bin? Und dann antwortet Simon Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus, der Messias? Ja, das war der, auf den die Juden so lange warteten, dieser verheißene Messias, Christus. Und dem Petrus hat der Geist Gottes es offenbart, dass er sagen konnte: Du bist Christus, du bist der Messias, du bist der Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Jesus auch, der Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Simon Petrus, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Also, Petrus hatte wirklich dieses tiefe Verständnis von Gott selber geoffenbart, dass dieser Jesus Christus, dem er nachfolgte, der Sohn Gottes ist. Wenn wir jetzt Apostelgeschichte 9 aufgeschlagen haben, dann 9, das Ende deswegen, weil ich gerne den Zusammenhang zu der Geschichte uns vorstellen möchte. Ab Vers 32 geht es darum, dass der Petrus einen Menschen heilt in dem Ort Lydda. Das ist in Judäa, der 8 Jahre gelähmt war. Könnt ihr euch vorstellen? Kleines Dörfchen, da ist ein Gelähmter, 8 Jahre. Alle, die drumherum wohnen in der Stadt, die wissen, das ist unser Gelähmter. Der liegt da, der kann nicht aufstehen. Da steht in Vers 34, und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Stehe auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Ich will jetzt bei der Geschichte nicht bleiben. Wunderbar. Der Petrus sagt nicht: Ich bin hier, Entschuldigung, der große Guru und heile. Der Petrus gibt die Ehre seinem Herrn Jesus, und auch nur in seinem Auftrag tut er das, was er hier tut. Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Und dieser Mann wird gesund. Er packt sein Bett zusammen und läuft umher. Und jetzt guckt mal, was über diese Stadt gesagt wird, über Lydda. Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und Saron wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, schenkt hier ein Wunder, gewirkt durch den Petrus, dass, ob sie es wollen oder nicht, sie den, der 8 Jahre gelähmt war, auf einmal dem über den Weg laufen. Und ich stelle mir das so vor, dass der erzählt, dass dem Aeneas gesagt worden ist: Jesus Christus heilt dich. Und die Leute sahen das. Der Gelähmte ist geheilt. Wunderbar. Und was wollte Gott in Lydda und in Saron? Er wollte, dass Menschen sich bekehren. Was ist denn bekehren? Hat das was mit Kehren zu tun, mit Staubsaugen? Nee, bekehren. Bekehren ist Umkehr. Durch dieses Erleben haben die Menschen begriffen: Ja, Jesus Christus, der dort in Jerusalem am Kreuz auf Golgatha starb, ist der Sohn Gottes. Und sie sind umgekehrt. Sie glaubten Jesus Christus. Wunderbar. Dann geht's weiter in Vers 36 bis 43. Dass der Simon nach Joppe gerufen wird, Simon Petrus. Ein paar Kilometer von Lydda entfernt ist Joppe. Und da war eine Frau gestorben, Tabea oder auch Dorkas. Und ich kürze das mal ab. Durch die Vollmacht, die Jesus Christus, die Gott ihm gab, durfte die Frau wiedererweckt werden. Und ich lese uns das mal vor, ab Vers 40. Und er, da wird von Petrus gesprochen, und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabea, stehe auf. Sie aber schlug die Augen auf, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf. Er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Und jetzt, was passiert hier? Vers 42. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Es geschah aber, dass er viele Tage in Joppe bei dem Gerber Simon blieb. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Merken wir gerade, in welchem gesegneten Dienst der Petrus stand, in Lydda, in Joppe. In Lydda bekehrten sich viele, viele Menschen zu Gott, zu Jesus Christus. In Joppe auch, da steht jetzt nicht alle, aber viele. Und jetzt ist der Petrus bei diesem Gerber Simon im Hause, verbringt da eine Zeit, weil viele der Leute aus Joppe kommen und er spricht mit ihnen und er erklärt ihnen viel aus Gottes Wort von Jesus Christus. Und es war bekannt, im Moment ist der Simon in Joppe bei dem Gerber Simon. Da war der untergebracht. Jetzt kommt die Geschichte, um die es gehen soll heute Morgen. Und da möchte ich mal die Verse 1 bis 8 vorlesen. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm, guckt man hier, was über den Mann gesagt wird, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viel Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Krass, ne? Schönes Zeugnis. Und dennoch fehlte ihm was? Vielleicht, wenn wir es schaffen, kommen wir noch dahin, was ihm fehlte. Sah er in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er aber sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der zu ihm redete, gegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten von denen, die beständig bei ihm waren, und als er ihm alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Ist das nicht krass? Gott sieht einen Mann, der durch sein Leben zeigt, ich suche Gott und ich habe Gottesfurcht und ich bin im Gebet, aber der noch nichts wusste von Jesus Christus und seinem Werk am Kreuz auf Golgatha und dass das, was da passierte, für ihn zum Heil werden sollte. Und deswegen wendet Gott hier so viel Mühe an, dass ein Engel Gottes zu ihm sagt, hör mal, Cornelius, da gibt's jemand, Simon Petrus, der im Haus von Simon dem Gerber wohnt, in Joppe, geh dorthin und lass ihn holen. Und jetzt habe ich euch eben von dem Petrus und von seiner Prägung erzählt, als Jude im Alten Testament mit den Gesetzen, wo jetzt diese neue Aufgabe kam und diese Botschaft von Jesus Christus geht hinaus in alle Welt, anfangend in Jerusalem, Judäa, Samaria und in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Predigt es auch den Nationen, den Nichtjuden. Das Heil ist auch für die Nationen. Und da musste, bevor der Petrus diesen Leuten, die sich jetzt auf den Weg machen, um ihn abzuholen, das nochmal ganz deutlich erklären. Und das lesen wir jetzt. Wir lesen mal ab Vers 9. Am folgenden Tag, während jene noch reisten, also diese Abgesandten vom Cornelius, die sich aufgemacht haben, übrigens eine Tagesreise entfernt, also man musste einen Tag zu Fuß gehen, um von Caesarea nach Joppe zu kommen. Beide Städte am Mittelmeer, Caesarea etwas mehr oben in Samaria, Joppe in Judäa, am Mittelmeer, an dieser Handelsstraße, die von Damaskus nach Ägypten ging, waren diese beiden Städte. Also, die drei sind unterwegs im Auftrag von Cornelius in Richtung Joppe von Caesarea. Und gleichzeitig kommt diese Aufgabe, die jetzt vor dem Petrus steht, die bereitet Gott vor, und davon lesen wir jetzt. Ab Vers 9. Am folgenden Tag aber, während jene reiste und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die sechste Stunde. In Israel begann man die Stunden zu zählen um 6 Uhr morgens. Sechste Stunde war 12 Uhr mittags. Auf dem Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. 12 Uhr mittags. Ihr kennt das, wenn es duftet, wenn die liebe Frau oder der Mann was Herrliches kocht. Und der Petrus hatte Hunger. Dem lief das Wasser im Mund zusammen, der hatte Hunger, der freute sich jetzt auf das Mittagessen. Er aber, hungrig und verlangte zu essen, während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinernen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herniedergelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn, stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder ging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal, und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was doch diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt worden und Simons Haus erfragt hatten, vor dem Tor. Und als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon mit dem Beinamen Petrus dort herbergt. Krass, ne? Der Petrus sieht eine Erscheinung, ein Tuch, und ich sage es jetzt mal vereinfacht, mit unreinen Tieren, die vom Gesetz her der Juden sie nicht essen durften, und Gott sagt, schlachte und iss. Und der Petrus wurde von Gott vorbereitet dafür, dass das, was Juden eigentlich nicht erlaubt war, zu Nichtjuden hinauszugehen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben, ja, dass er diese neue Ordnung, die Jesus Christus geschaffen hat, die er den Jüngern erklärt hat, dass er sie begriff und dass er als streng gläubiger Jude die Freiheit hatte, ja, hinauszugehen, zu Nichtjuden, mit ihnen Gemeinschaft zu haben und ihnen von dem Heil von Jesu Christi zu erzählen. Er war jetzt praktisch, persönlich gefordert, das zu tun, und dafür hat Gott ihn vorbereitet durch diese Erscheinung, die er hatte. Jetzt wollen wir weiterlesen. Ab Vers 19. Während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu ihm, der Geist Gottes spricht zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Stehe auf und geh hinab und ziehe mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Nochmal im Hinterkopf. Ein einzelner Mensch, dem Gott das Heil durch Jesus Christus erklären will. Cornelius wird vorbereitet durch den Engel und schickt diese Boten dorthin. Parallel genau zu dem Zeitpunkt, wo diese Boten ankommen, hat der Petrus hier diese Erscheinung, die Gott nutzt, um ihm das klar zu machen, jetzt hinzugehen, mitzugehen mit diesen Männern. Mir geht dabei das Herz auf, diese Schönheit, wie Gott Einzelnen nachgeht, weil er dieses Ziel hat, der Cornelius und seine Familie, seine Verwandten sollen von dem Heil von Jesus Christus hören und erfahren und ihm kein Weg zu kompliziert oder zu schwierig ist. Jetzt Vers 21. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen: Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun herbeigerufen hatte, beherbergte er sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige der Brüder aus Joppe gingen mit ihm, und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und seine nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Ja, das Ganze nimmt Gestalt an. Sieben Freunde von Petrus aus Joppe, Brüder, die auch das Heil in Jesus Christus schon hatten, verstanden hatten, zogen mit dem Petrus. Dann waren die drei Gesandten dabei. Nachdem sie eine Nacht jetzt bei Simon dem Gerber gemeinsam geschlafen haben, müde von der Tagesreise, machen sie sich am nächsten Tag auf, um dieselbe Tagesreise in die andere Richtung nach Caesarea zu machen. Jetzt weiß ich nicht, ob da jemand spontan zu bereit wäre. Die Verse 25 bis 41 vorzulesen. Jemand, der gerne und gut liest, dann würde ich ihn gerne einladen, kurz hier hochzukommen. Simon, ja, schön.
Apostelgeschichte 10, ab Vers 25. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich selbst bin ein Mensch. Und sich mit ihm unterredend, ging er hinein und er findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremden anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde. Und um die 9. betete ich in meinem Haus. Und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Gewand. Und er spricht: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen, der auch Petrus genannt wird. Dieser hält sich im Hause Simons auf, eines Gerbers am Meer. Der wird, wenn er hierher gekommen ist, zu dir reden. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott gegenwärtig, um alles zu hören, was dir von Gott befohlen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm ist. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, Frieden verkündigen durch Jesus Christus, dieser ist aller Herr, kennt ihr. Das Zeugnis, das angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin ausgebreitet worden ist, nach der Taufe, die Johannes gepredigt hatte, Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und allerheilend, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen all dessen, was er sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat, den sie auch umgebracht haben, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am 3. Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war.
Soweit. Herzlichen Dank. Jetzt kommt tatsächlich der Petrus dort an. Cornelius hat seine Familie, Freunde zusammengerufen und sie waren gespannt auf das, was Gott ihnen durch Petrus zu sagen hat. Und sie erfahren von dem, was noch gar nicht lange her ist, dass der Jesus in Jerusalem ans Kreuz gegangen ist, dass der Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, stellvertretend für die Menschen dorthin ging, die Strafe der Menschen trug und jetzt diese frohe Botschaft des Heil in Jesus Christus verkündigt werden darf. Und jetzt kommen die Verse, die ich so wunderbar finde, was das Ergebnis ist. Wir haben eben in den beiden Städten das Ergebnis gesehen und wie Gott das alles vorbereitet hat und was jetzt hier passiert. Und lasst uns lesen ab Vers 42. Und er hat uns befohlen, und wir haben eben den Missionsbefehl und dieses Hinausgehen zu den Nationen, und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Das war die zentrale Botschaft, die der Petrus gebracht hat. Und hier zum ersten Mal Menschen aus den Nationen über das Volk der Juden hinaus, raus zu den Nationen, zu den Heiden. Diesem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Und ich habe mir ein Zeugnis von einem Propheten hier nochmal auf ein Kärtchen aufgeschrieben und möchte euch das vorlesen. Und ich möchte es vorlesen mit dem Schwerpunkt einmal auf uns. Und das möchte ich jetzt machen. Der Jesaja, Prophet Gottes, schreibt Jahrhunderte vor Jesus Christus diese Verse auf. Denk bei uns an dich. Mir geht es so, ich denke an mich. Jedoch meine Leiden, ich lese jetzt mal hier, jedoch unsere steht hier. Ja. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, also es geht um den Blick von dem Jesaja zu Jesus Christus. Und jetzt nochmal, Jahrhunderte bevor Jesus Christus ans Kreuz ging. Und hier lesen wir, diesem geben alle Propheten Zeugnis. Und wir finden viele, viele, viele Propheten im Alten Testament, die ganz konkret in Bezug auf Jesus Christus, sein Leben, aber besonders auch sein Sterben, Zeugnis geben von ihm. Was schreibt der Jesaja im Alten Testament? Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Jetzt kommt ein Zwischensatz. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Jetzt geht's weiter. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Jetzt kommt nochmal ein Zwischensatz. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg. Und jetzt steht hier, aber Gott, Yahweh, da steht der Name Gottes, ließ ihn, den Herrn Jesus, treffen, unser aller Schuld. Und jetzt möchte ich diese Verse vorlesen mit dem Schwerpunkt auf den Herrn Jesus, auf den Herrn Jesus Christus, wo meistens von er oder ihm gesprochen wird, aber uns ist es jetzt, glaube ich, bewusst, was der Jesaja hier durch den Geist Gottes in Bezug auf den Herrn Jesus prophetisch sagt. Jedoch unsere Leiden, er, der Herr Jesus, hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, dem Herrn Jesus Christus, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Aber Gott, Yahweh ließ ihn, den Herrn Jesus Christus, treffen, unser aller Schuld. Merkt ihr was von dieser Stellvertretung, die dir gilt? Und du hast die Möglichkeit zu sagen, ja, Herr Jesus, ich will mein Leben dir anvertrauen. Ja, ich bin berührt davon. Ich denke einfach an dieses Leben, das ich mit dem Herrn Jesus führen darf, seitdem ich als Kind ihn angenommen habe. Und jetzt sind wir durch. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben 3:12. Ich habe noch einen Bibelvers. Wir merken hier was von dieser Stellvertretung, von dem, was der Jesus für dich getan hat am Kreuz. Und da steht in Johannes 10, Vers 11, Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Noch ein Satz. Es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, wo der Jesus auf die Menschen schaut und sagt, es sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Menschen sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und hier sagt der Jesus in Gottes Wort, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er hat sein Leben hingegeben, damit du die Möglichkeit hast, dein Leben ihm anzuvertrauen, deine Sünden ihm zu bringen, diese Stellvertretung in Anspruch zu nehmen. Das ist Liebe pur von dem Herrn Jesus, die dir gilt. Und ich kann dir nur sagen, nimm sie gerne an. Der Jesus wird dein Leben reich segnen.